Ja, Vormittag war wieder rum wie nix. Jetzt sind wir schon beim letzten Vortrag hier im Desktop-Strang. Der Thomas Lange aus Köln wird uns jetzt was zu einem Werkzeug erzählen, was mittlerweile auch schon 16. Geburtstag feiert. Bitteschön.
Dankeschön. Als erste Folie hatte ich, die FI-Webseite geht gerade nicht, weil wir hatten Stromausfall in Köln, aber ich höre gerade von meinem Kollegen, dass sie jetzt doch geht. Also brauche ich jetzt nicht, also Webseite ist jetzt wieder erreichbar. Kurz zu meiner Person, mache Systemadministration nach meinem Studium, die ganze Zeit an der Uni Köln, habe mit Solaris angefangen. Da gab es dieses Solaris Jumpstart, was so ein bisschen was automatisiert. Und dann haben wir irgendwann ein Cluster bekommen, Pentium 2 Prozessoren, das waren so dicke Karten. Und da war dann die Frage, ja, wie installieren wir das? Und da ich sehr faul bin, habe ich gesagt, ich will was Automatisches haben. Die Entscheidung fiel auf Debian. Debian hatte noch nichts Automatisches, also haben wir es dann selbst geschrieben. Und ja, seitdem tingle ich so rum und erzähle immer nur über FI. Was ist ein Rollout oder was ist eine automatische Installation? Für mich oder für FI geht es darum, wir haben einen Rechner, da sind auf der Festplatte nur Nullen und wir wollen aus diesem Rechner, wo noch nichts drauf ist, einen fertig nutzbaren Rechner machen. Das heißt, der Benutzer kann sich ransetzen und arbeiten. Das heißt, von ausgeschaltet bis alle Applikationen sind installiert, konfiguriert, Benutzerverwaltung und, und. Und das Schöne ist, für FI ist eigentlich alles ein Softwarepaket. Also ich unterscheide nicht, ob ich das Betriebssystem installiere oder eine Anwendung, weil es sind alles nur Softwarepakete. Dabei geht es einmal um die Installation, aber auch um die Konfiguration. Und mit FI haben wir auch die Möglichkeit, wenn ich natürlich viele Arbeitsplätze oder viele Server habe, von zentraler Stelle diese Installation zu steuern. Das ist so ein Beispiel. Das Max-Planck-Institut, was so ein Cluster hat, Gravitationsforschung, die messen Wellen aus dem Weltall und warten so alle 9 bis 11 Jahre, kommt wohl eine Gravitationswelle. Und die haben also viel Daten und es kommt wenig raus, also müssen viel filtern. Und die haben zum Beispiel dieses Cluster, was man sieht, mit FI installiert. FI macht alles, was der Sys-Admin tun muss. Also ich gehe mal davon aus, die meisten von euch sind Sys-Admins. Also was normalerweise der Sys-Admin früher mit der CD gemacht hat, sich vor den Rechner setzen. Die Installation läuft auf dem Client ab und ist skriptgesteuert. Auf dem Server brauchen wir nur gewisse ganz normale Netzwerkdienste. Wir kochen auch nur mit Wasser und wir machen kein Master-Image. Das finde ich ist sehr wichtig. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich will immer ein Master-Image ausrollen, das ist schneller und so. Das Problem ist, dass die meisten Leute dieses Master- oder Golden-Image per Hand erzeugen und das skaliert nicht. Weil meistens dokumentiert man dann auch nicht, wie ist denn dieses Image erzeugt worden. Da ist es ja, das hat der Kollege vor 3 Jahren gemacht, nimm das Image mal. Oder mittlerweile bei den ganzen Cloud-Diensten, ja, da lädt man sich so ein Image runter und nutzt das dann. Und man weiß nicht, naja, was ist denn da alles eigentlich drin? Wie ist das gebaut worden? Also wir nutzen kein Master-Image. In FI haben wir ein Klassensystem, wodurch wir sehr modular sein können. Das zeige ich nachher nochmal. Der Nachteil ist, FI kann die Installation nicht planen. Das muss weiterhin der Sys-Admin machen. Aber wenn man einen Plan hat, weiß, was man machen will, kann man das mit FI sehr schön umsetzen. 2 Sachen. Links ein Install-Server. Der hat 3 Komponenten. Diese NFS-Root, den Config-Space und dann in diesem Fall jetzt erstmal nur Debian-Pakete. Die NFS-Root, da haben wir ein Kommando, die wird automatisch erzeugt. Der Config-Space, das sind einfach Unterverzeichnisse mit Textdateien, ganz wichtig, einfache Textdateien, kein JSON, kein YAML, kein XML und sowas, sondern einfache Textdateien, die ein erfahrener Sys-Admin mit dem Editor seiner Wahl editieren kann. Und die ganze Installation läuft dann auf dem Client. Während der Installation, wenn der Client PXE-Boot macht und so, läuft er als Diskless Client. Das heißt, ich habe ein vollständiges Linux auf dem Client laufen. Ich habe dadurch, dass ich Diskless bin, habe ich freien Zugriff auf die Platte. Ich kann die Platte löschen, formatieren, Filesysteme erzeugen. Das macht dann FI im ersten Schritt. Und dann kann ich in diese Filesysteme, die dann gemountet werden, die Pakete rein installieren. Das Schöne ist, dass ich auch während der Installation schon Zugriff auf den Install-Client habe. Zwar eben im Vortrag, wo es auch um so Installationen ging, die Frage, ja, wie mache ich das denn mit dem PXE-Menü, wenn der Rechner weit weg ist, remote? Und dann hieß es ja, geht nicht so gut, wir brauchen schon einen vor der Tastatur. Das brauchen wir in Phi nicht. Wir können alles vom Server steuern und können uns schon während der Installation per SSH auf den Client einloggen. Das ist zum Debuggen sehr gut. Und im Endeffekt muss ich nur jemand haben, der den Rechner einschaltet. Und das kann man ja auch remote. Wie läuft so eine Installation ab? Das allererste, plane deine Installation. Also es ist wichtig, wenn einer nicht weiß, auch ich weiß noch gar nicht, was ich installieren will, wie meine Subnetzmaske ist und so, ist was schwer. Ganz normal starten wir PXE-Boot mit DHCP und TFTP und dann definiert Phi Klassen und Variablen. Dann wird die lokale Festplatte partitioniert, was auch sehr viel schöner ist als mit dem Debian-Installer, mit diesem Preseeding. Wer eben in dem Vortrag war, hat so ein hässliches Beispiel gesehen von, wie partitioniere ich mit dem Debian-Installer. Wir haben ein viel schöneres Tool, da kommen gleich noch Beispiele. Dann, wie gesagt, installieren wir die Pakete und konfigurieren die und dann sind wir schon fertig und das geht eigentlich auch ziemlich schnell. Die größte Arbeit ist der Config-Space, also wo ich beschreibe, wie soll denn was installiert werden. Ich vergleiche das immer mit so einem Mischpult, wo ich ganz viele Knöpfe habe. Und diese Knöpfe muss man eben bedienen können. Und das kann manchmal etwas verwirrend sein. Man muss auch anfangs mal überlegen, will ich sehr viele Knöpfe haben oder eigentlich sehr wenig Knöpfe? Wenn ich viele Knöpfe habe, kann ich natürlich sehr fein viele Sachen einstellen, aber es macht die ganze Sache auch kompliziert. So, das Klassenkonzept. Ein Rechner gehört zu mehreren Klassen. Klassen sind einfach Strings, sage ich jetzt mal. Wir schreiben die groß, Ausnahme ist der Hostname, und wir haben eine Reihenfolge in diesen Klassen. Und dadurch haben wir eine Priorität und können sagen, Sachen, die ich in der Klasse Phi-Base definiere, kann ich zum Beispiel in der Klasse Desktop, weil sie dahinter steht, hinter Phi-Base und dadurch eine höhere Priorität hat, kann ich also Definitionen, wie die Installation durchgeführt werden soll, kann ich dann in der Klasse Desktop praktisch überschreiben. Und durch diese Klasse kann ich auch Rechner gruppieren. Ich kann eben sagen, ich mache mir eine Klasse Abteilung A und da beschreibe ich alles, was für alle Rechner in der Abteilung A gültig ist. Und so habe ich nachher ein System, so wie Lego-Baustein. Ich habe meine Klassen und die Konfiguration für einen Rechner baue ich mir dann aus diesen Lego-Bausteinen zusammen. Der Config-Space, wie ich schon sagte, sind einfach Unterverzeichnisse und dort sind Dateien. Das erste, was Phi macht, hatte ich ja gesagt, es werden Klassen und Variablen definiert. Und wenn das System hochgebootet hat, guckt also Phi in dieses Unterverzeichnis Class, dann findet es da ein paar Skripte, die mit den zwei Digits vorne werden natürlich einfach ausgeführt. Und diese .var-Dateien, das sind einfach Shell-Syntax, wo Shell-Variablen definiert werden. Das Schöne an diesen Skripten, die ausgeführt werden, ist, dass alles, was diese Skripte nach Standard-Out schreiben, automatisch eine Klasse werden wird. Also ich kann sehr einfach in einem Skript was programmieren und sagen, schreib einfach den String Desktop oder Abteilung A nach Standard aus und dann wird dieses automatisch zu einer Klasse. Aber da kommen auch noch Beispiele. Im nächsten Schritt, wenn ich dann die Platte partitionieren will, guckt Phi in das Unterverzeichnis Disconfig und guckt dann, welche Dateien liegen dort, die den Namen haben der Klassen, die für mich definiert sind. Und da wird dann eine Datei ausgewählt, nämlich die mit der höchsten Priorität. Und wenn ich zur Klasse Phi-Base und Desktop gehöre, aber Desktop hat eine höhere Priorität, weil die Klasse weiter hinten geschrieben ist, dann sucht Phi oder wählt Phi die Datei Desktop aus und da ist dann drin beschrieben, wie die Plattenpartitionierung funktioniert. Also wir haben nicht wie bei Kickstart oder so alle Sachen, die man definieren will in einer Datei, sondern für jeden Teil der Installation haben wir ein etwas anderes Format, damit es einfach zu editieren ist. Und hier eben Disconfig für die Plattenpartitionierung. Basefiles lasse ich mal aus. Package-Config, da werden alle Dateien, also nicht nur eine, sondern alle Dateien ausgewählt, wenn ich zu den Klassen gehöre. Und da stehen einfach die Liste der Pakete drin. Jetzt ein Beispiel, wie ich Klassen definiere. Ich habe ein Shell-Skript. Über DHCP, also den PXE-Boot, habe ich die Variable $Hostname definiert und kann so eine Abfrage machen, wenn ich also zur Klasse Demo-Host gehöre, mache einfach ein Echo und dann gehöre ich zu einer Liste von Klassen. Oder unten das Beispiel, wenn ich in einem gewissen Subnetz bin die 123.45.6. Alle Rechner, die so eine IP-Adresse haben, gehören dann auch zu einer gewissen Liste von Klassen. Wer will und vielleicht schon irgendwo sagt, naja, ich habe da so ein kleines Konfigurationsmanagement-Database, kann auch in so einem Skript eine Abfrage machen. Ich kenne meine MAC-Adresse oder meine IP-Adresse. Sag mir mal bitte, gib mir einfach einen String zurück, also SQL-Abfrage in die Datenbank. Gib mir für diese IP-Adresse einen String zurück und den mache ich dann einfach mit Echo nach Standard Out und schon habe ich die Liste von Klassen aus meiner Konfigurationsmanagement-Datenbank über PHY im PHY verfügbar gemacht. Also man ist sehr flexibel. Man kann es einfach fest in dem Skript reinskripten oder eben auch irgendeine Datenbank abfragen. Fragen soweit. Gut, Variablen hatte ich schon gesagt, einfach Shell-Variablen, die später dann genutzt werden. Zum Beispiel haben wir hier den Hash für das Root-Passwort. Plattenpartitionierung. Wer schon mal ein bisschen Systemadministration gemacht hat, wird direkt sagen, oh, kommt mir irgendwie bekannt vor, sieht ein bisschen aus wie ein FS-Tab. Und das war auch das Ziel. Sehr einfach, wer sich einmal so eine Datei anguckt und so ein Beispiel hat, dass er die einfach runterschreiben kann. Wir sind sehr flexibel, was zum Beispiel die Größen der Partitionen angeht. Und PHY liest dieses Konfigurationsfile ein und guckt dann, wie groß ist die Platte insgesamt und berechnet dann einfach, wie die einzelnen Partitionen sind. Was auch hier sehr schön ist, wir können sagen Disk One, also die erste Platte, wenn ich 10 oder 2 Platten habe, ich muss nicht wissen, heißt die SDA, VDA, das war eben auch, das wusste ich gar nicht, dass der Debian-Installer das zum Beispiel nicht kann. Da muss man explizit das Device angeben. Wir können einfach sagen Disk One. Und das heißt, diese Konfiguration kann ich für einen Rechner nehmen, der eine Platte unter SDA oder SDB hat oder IDE irgendwas oder VDA. Also es ist sehr generisch. Filesysteme unterstützen wir eine ganze Reihe. Und seit kurzem dank dem Kollegen Kerem, der da sitzt, der hat den ButterFS-Support gemacht. Das heißt, wir können hier nicht nur EXT4-Dateisysteme erzeugen, sondern auch ButterFS. Außerdem können wir SoftwareRate und LVM direkt partitionieren. Also dieses Tool, finde ich, ist sehr mächtig. Man kann sehr schön präzise sagen, wie man seine Dateisysteme haben will. Ein Großteil der Installationstools sind da sehr beschränkt. Haben einfach nicht diese Möglichkeiten, das sehr so flexibel zu machen oder unterstützen LVM nicht gut. Oder Beispiel beim Debian-Installer, man kann es machen, aber man will es nicht, weil es so kryptisch ist. ZFS, wenn und das gewünscht wird von den Usern, denke ich, kann der Kerem das auch noch machen. Sollte... XFS ist ja schon unterstützt. XFS-Support haben wir. Da hinten? Was? Cryptolux-Container. Ich weiß, dass da Leute was machen, habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Ja? Multipass. Kenne ich mich nicht so mit aus. Multipass ist doch iSCSI und so, ne? Fiber Channel. Das ist ja, sagen wir so, ich muss ja einfach ein paar Kernel-Treiber laden und dann habe ich ja diese iSCSI Multipass-Devices. Und wenn das ein normales Block-Device ist, ja, vielleicht müssen wir einen regulären Ausdruck erweitern. Also Hardware-Rate-Controller unterstützen wir. Also Kerem sagt, auf der Mailingliste gibt es einen, der Multipass macht. Also wie gesagt, in dem Augenblick, wo es ein Block-Device ist, kann das Partitionierungstool das auch nutzen. So, also jetzt haben wir die Dateisysteme erzeugt. GPT-Partitionstabellen werden natürlich unterstützt. Dann wird alles relativ zu Slash-Target gemountet, so wie das auch der Debian-Installer macht. Und jetzt können wir Software installieren. Und das ist einfach, dass wir sagen, Packages Aptitude, also installieren nicht mit apt-get, sondern mit Aptitude und dann einfach die Namen der Pakete. Und da unterstützen wir eben auch nicht nur die Debian und Ubuntu Paket Package Manager, sondern auch andere Sachen. Und auch hier kann man noch, wird wieder das Klassensystem benutzt, also diese Datei, wie es oben steht, Package Config Beowulf, die wird nur benutzt, wenn der Install-Client zu der Klasse Beowulf gehört. Also das heißt, wenn ich eine neue Klasse mache, muss ich nicht irgendwo im Code sein, wenn du zur Klasse Beowulf gehört, dann nutze diese Datei, sondern ich lege die Datei mit einem Klassennamen einfach ab in diesem Verzeichnis und wenn ich zu der Klasse höre, übernimmt Phi, dass das automatisch genutzt wird. Nochmal eine kurze Verschnaufpause, wieder Gravitationsphysik, noch mehr Knoten. Und die haben zum Beispiel auch gezeigt, dass es auch überhaupt kein Problem ist, mal eben 60, 70 Knoten gleichzeitig zu installieren. So, Platten sind partitioniert, Softwarepakete installiert, übrigens Debian Preceding, das machen wir auch, also das können wir ganz normal machen. Und jetzt geht es aber darum, so wie die Softwarepakete installiert sind, das reicht uns noch nicht, wir haben viel kompliziertere Anforderungen, wir wollen jetzt noch irgendwelche Skripte ausführen, die Anpassungen in etc. machen oder so. Und dafür wird wieder klassenbasiert, guckt Phi in das Unterverzeichnis Script, was gibt es da wiederum für Unterverzeichnisse mit Klassennamen und führe alle Skripte in der Reihenfolge mit Nummer und so aus. Und das Schöne ist, dass wir da jetzt Shell-Skripte, CFEngine, Perl, ich habe jetzt eben sogar gesehen, ich wusste es gar nicht mehr, dass wir sogar auch Ruby und Python und Z-Shell-Skripte unterstützen. Also da kann jeder Admin sagen, ah, ich habe schon ein paar Ruby-Skripte oder ein paar Python-Skripte oder was auch immer, führ die bitte aus, klassenbasiert, was wieder sehr schön ist, weil das ein bisschen mehr Struktur reinbringt und passe dann mein System an. Was wir häufig benutzen, was ein kleines Tool ist in Phi oder ein Kommando, ist das fcopy. Wenn ich zum Beispiel so ein XOR-Config vorbereitet habe, weil ich sehr komplizierte Grafikkartenkonfigurationen habe, kann ich diese Sachen vorbereiten, weil ich weiß zum Beispiel, naja, die Hardwareerkennung schafft das nicht mit 5 Monitoren oder so. Leg also verschiedene Templates vom XOR-Config ab, benenne die wieder nach einem Klassennamen und nutze dann dieses Kommando fcopy etc.xilf.xorg.conf in einem dieser Skripte. Und dieser Befehl fcopy, der muss nicht mehr unterscheiden zwischen Klassen, weil das macht er selbst. Also wir müssen innerhalb der Skripte keine Fallunterscheidung machen. Wir können auf allen Rechnern einfach sagen, mach fcopy von diesem xilf.org.conf und das fcopy guckt in dieses entsprechende Files-Verzeichnis, guckt, zu welchen Klassen gehöre ich und kopiert das entsprechende Template an die richtige Stelle. Allein dieses Tool, finde ich, macht die Arbeit deutlich leichter. Konfigurationsskripte, hier so ein paar Shell-Beispiele, die wir machen. Da gibt es auch einen Befehl AINSL. Wer CFEngine kennt, kennt sicherlich Appentive No Such Line. Eine schöne Funktion, die eben eine Zeile, wenn sie nicht schon in der Datei drin ist, anhängt. Und weil ich nicht immer CFEngine nutzen wollte, ein bisschen Overhead, habe ich einfach diese Funktionalität nachprogrammiert. Wichtig ist, dass diese Skripte idempotent sind. Das heißt, wenn ich die mehrfach ausführe, dass ich nicht widersteht, nicht einfach ein Echo größer mache, weil wenn ich dieses Skript mehrfach ausführen würde, wird er ja jedes Mal noch eine Zeile dranhängen, sondern hängt die Zeile nur dran, wenn sie nicht schon da ist. Und dann sieht man da unten auch so ein paar fcopy-Beispiele noch. So, Installationszeiten. Eben hatte ich gehört, so eine Debian-Installer-Installation von so einem Desktop, 2 bis 4 Stunden. Da dachte ich, na ja, also es geht doch schneller. Liegt ein bisschen daran, dass wir noch ein paar Tricks machen, RAM-Disk nutzen und so. Man kann also sagen, wenn man alles vorbereitet hat und dann irgendwo einer einen Rechnerausfall fällt, ja, der kann gerade mal einen Kaffee trinken und dann muss er leider wieder arbeiten, weil sein Arbeitsplatz dann schon wieder bereit ist. Auch Skalierung in Cluster. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, du nutzt da NFS, das skaliert nicht. Ich habe noch nie einen gefunden, der wirklich ein praktisches Beispiel hatte, wo es nicht skaliert. Also NFS ist kein Flaschenhals. Wir können da noch ein paar Tricks machen, weil der meiste Verkehr, der übers Netz geht, ist HTTP. Das sind nämlich die Pakete, die übers Netz gehen. Also NFS wird, wie gesagt, sollte nie ein Problem werden. Würde ich sogar eine Wette für eingehen. So, der Titel des Vortrags ist ja, Phi ist das universelle Tool. Entstanden ist es damals 99 mit Debian. Und wer Debian installieren kann, kann auch relativ einfach Ubuntu installieren. wenn die nicht wieder irgendwas machen, Upstart und hier was ändern und da was ändern. Aber irgendwann kam dann auch ja, der Wunsch, können wir nicht auch CentOS, also RPM-basierte Pakete installieren. Und das kann Phi seit einigen Jahren, weil das Diskless-System-Hochfahren und die Plattenpartitionierung ist völlig distributionsunabhängig. Wir können auch diese NFS-Root, kann auch immer Debian bleiben. Also auch wenn ich nachher ein CentOS installiere, kann ich während der Installation ein Debian-System nutzen. Überhaupt kein Problem. Wir brauchen ein sogenanntes Base-File. Also wenn wir die Dateisysteme erzeugt haben, brauchen wir so eine minimale Change-Root, die wir auspacken, um dann ein Change-Root reinzumachen, um dann die weiteren Pakete zu installieren. Und das muss natürlich dann Debian, Ubuntu, CentOS oder so weiter sein. Dafür gibt es das Tool Rinse. Rinse ist ein Tool, was auf Debian-Systemen, zum Beispiel eine CentOS oder Scientific Linux oder so, Change-Root-Umgebung macht und wir packen die dann in base.tar.xz. Der Zugriff auf die Paketrepositories, der ist natürlich unterschiedlich. Also da gibt es dann eine Fallunterscheidung. Brauchen wir ein sources.list oder so ein yum-repos.de? Und die Paketnamen müssen angepasst werden. Weil es kann sein, dass auf Debian das Paket Apache heißt, auf CentOS heißt es vielleicht Apache-Server oder Apache-2-Server. Also das sind Sachen, da muss man natürlich selbst gucken, aha, das übernimmt Phi nicht, dass es da eine Abstraktionsschicht gibt für alle Versionen, für alle Distributionen. Immer wenn du Apache sagst, kriegst du genau das und das. Ja, und die individuellen Skripte sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, weil da wirklich manchmal Sachen gemacht werden, die nur auf einer gewissen Distribution laufen. Und bei den Base-Files, was auch im Konfigurationsspace liegt, haben wir auch wieder so eine Klasse. Also wenn ich sage, Rechner, du wirst jetzt installiert und du gehörst zur Klasse CentOS 7 underscore 64, dann nimmt er sich automatisch dieses Base-File, muss man gar nichts weiter machen und installiert dann eben CentOS. Phi ist aber auch das universelle Tool, weil wir nicht unter... Ja?
Die Frage zu Base-Files.
Ja.
Du hast gesagt, ihr habt keine Images.
Genau.
Ist das nicht irgendwie ein
Image? Okay, die Behauptung vom Axel war, ist das nicht ein Image, das Base-File? Ja, kann man sagen auch. Aber das ist das Einzige, was jeder braucht. Also wir haben kein großes Image, wo jetzt, sagen wir, die ganze Installation in einem Image ist, aber diese minimale, das minimale System, das kann man natürlich als Image bezeichnen.
Oder anders gesagt, ihr verwendet keine
Debootstrap. Dieses Image unter Debian wird natürlich mit Debootstrap erzeugt. Aber es ist ein minimales System und nicht eben, wo schon alle Applikationen in dem Image drin sind, sondern dieses Image ist ganz generisch und das kann ich eben auch für alle benutzen, was auch wieder skaliert. Also selbst wenn ich zehn verschiedene Klassen von Desktops habe, müsste ich nur ein base.tar.xz für Debian machen und nicht eben für jede Klasse ein anderes. Und das ist eigentlich das wichtig, dass das universell ist. Wie ist eigentlich Zeit? Wie haben wir Zeit? Noch 3 Minuten. Oh, dann kurz. Wir unterscheiden auch nicht zwischen realer Hardware, virtueller Maschine. Das ist für Phi alles dasselbe. Wir können Change-Root-Umgebung bauen. Beispiel zum Beispiel... Das sind die Nutzer, ah, das kommt gleich, Live-CD. Das Grimmel-Projekt, das ist sowas wie Knoppix für Sysadmins, die nutzen Phi, um automatisch immer ISO-Filesysteme zu bauen. Haben eben automatisierten Prozess. Kurze Liste, wer das alles schon einsetzt. Es gibt einen kleinen Monitor-Dämon und dazu ein GUI. Wenn ich also viele Rechner installiere, die einzelnen Schritte der Installation, haben die funktioniert oder gab es da Probleme? Finde ich, ist ein ganz schönes Tool. Fragen. Und während die Fragen sind, wenn ich einmal diese Netzwerkinstallation, da hinten ist eine Frage, wenn ich einmal diese Netzwerkinstallation aufgesetzt habe, kann ich mit 2 Befehlen aus dieser Netzwerkinstallation eine Installation von CD oder USB-Stick machen. Und das ist, was es hier ist. Also ich habe die Standardinstallation per Netzwerk aufgesetzt, 2 Befehle, habe jetzt ein ISO-Image und lasse das jetzt in meiner virtuellen Maschine laufen. Also es ist kein Live-System, sondern es läuft wirklich die Installation durch. Wie war das jetzt mit... das ist der Cursor. Ah ja, Also, ich muss sagen, grub und install me, dass mir keiner sagen kann, alles so. Und das lasse ich jetzt laufen und währenddessen fragen.
Wie sieht es denn mit der Unterstützung für so Lights-Out-Management aus, also IPMI und sowas?
Lights-Out-Management hat Fi eigentlich nichts zu tun.
Ja.
Wenn du sagst, naja, ich will nachher auf dem Rechner irgendwelche Tools installieren, ist es für mich nur ein Softwarepaket. Und Lights-Out-Management heißt, also, du machst den Rechner an oder aus oder rebootest ihn.
Aber ich möchte halt den Punkt, jemand läuft zu dem Rechner und schaltet den an, weg automatisch.
Denn das ist getrennt, Unix-Philosophie.
Also müsste man sich selber bauen.
Genau, du hast einfach deine Kommandozeilen oder dein GUI, wo du sagst, bitte reboote mal den Server. Ist unabhängig von Fi.
Ich nutze das gerade bei Mars und... Ja. Das ist mir gerade inzwischen ein bisschen zu frameworkig.
Ja.
Und deshalb.
Bei der Fi-CD auch noch, wir brauchen keine Netzwerkverbindung. Also das ist jetzt das Installationssystem, was läuft. Und wir haben auch alle Pakete, die wir brauchen, auf dieser CD drauf. Das heißt, es ist sehr schön, ich kann die CD vorbereiten, einen Kunden schicken und sagen, schmeiß die rein. Ich habe schon Beispiele gehabt, da haben Leute das gemacht. Und wenn dann vorne dieses Grubmenü ist, haben sie gefragt, was muss ich denn jetzt tippen? Also lesen muss man, einmal grub sagen, einmal install me und dann läuft's durch.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich war mit dem Vortrag erst. Mir war völlig bewusst, dass das in dem Debian-Installer mit dem Preseed und den Partitionierungen furchtbar ist.
Ja.
Ich habe die Folie auch reingenommen, weil es echt furchtbar ist.
Ja, also genau.
Das, was du gezeigt hast,
das sollte man
besser.
Auch immer wieder mal sagen, wie furchtbar das ist.
Ja, das kann man nie oft genug sagen. Zu meiner Verteidigung, wir haben kein 10 Gigabit-Netzwerk und wir installieren ungefähr das Dreifache an Menge an Software. Also 4,3 reicht es ein Desktop-System für einen Entwickler nicht. Also da kommen die Zeiten auch zustande.
Ja, wobei man sagen muss, also mit Netzwerk, wenn ich 5 Gigabyte installiere, gehen vielleicht 1,5, 1,7 Gigabyte übers Netz.
Das
also,
ist richtig, ja.
Ne,
ich knoppel sich die ganze Zeit halt bei dem eigentlichen Install-Prozess hin ab. Ja.
So, die Installation ist jetzt fertig. In 97 Sekunden, liegt auch daran, dass die virtuelle Maschine die Platte im RAM hat. Ich liebe das. Als Entwickler mal eben eine Installation mit einem kompletten XFCE-Desktop, einfach sagen, hier KVM, starte mal und deine Platte liegt im RAM. Herrlich. Also wer viel mit sowas macht, kann ich nur empfehlen, holt euch eine Maschine, die ein bisschen mehr RAM hat, damit die ganze Platte, und die Platte kann ja ruhig 40 Gigabyte sein, es geht ja darum, wie viel wirklich reingeschrieben wird. So, Default Config ist relativ unsexy, aber eine Installation XFCE Desktop.
Wunderbar. So, wir machen dann noch eine Frage, mehr geht leider nicht. Und dann hoffe ich, dass nicht alle abhauen, weil danach stellen sich 7 Dienstleister vor, die Linux und Open Source einsetzen.
Ansonsten bin ich auch heute und morgen noch hier, vielleicht ab und zu am Debian-Stand. Noch eine Frage? Eine?
Also eigentlich ist es eine Anmerkung.
Ja.
Ich gehöre auch zu den 2-Stunden-Leuten. Aber wir haben dann halt nachher auch 40, 50 Gigabyte Anwendungssoftware auf den Platten.
Okay. Ja.
Ja, dann nochmal vielen Dank. Und damit beende ich den Desktop-Strang. Und hier geht's weiter mit Linux-Dienstleister stellen sich vor.